zum Antrittsbesuch bei Donald Trump. Zu besprechen gibt es eine ganze Menge, von Nahostkonflikt über Ukraine-Krieg bis hin zum Zollkrach. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio, Ifi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssten nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Anschließend berät das Parlament über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 laufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietung die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag Einreiseverbote in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar und der Tschad. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Venezuela. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Forderungen der Regierung zu erfüllen. Die EU-Verkehrsminister stimmen heute in Luxemburg darüber ab, ob die Fluggastrechte geändert werden. Im Mittelpunkt einer Reform steht, ob Passagiere bei Verspätungen wie bisher nach 3 Stunden eine Entschädigung erhalten sollen. Einige Länder wollen die Schwelle auf bis zu 5 Stunden anheben. Aus Brüssel, Jakob Mayer.
Laut Verbraucherzentrale Bundesverband hatten im vergangenen Jahr 9,25 Millionen Reisende in der EU Anspruch auf Entschädigung, weil ihre Flüge verspätet waren. Aktuell werden ab einer Wartezeit von 3 Stunden je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro fällig. Der Verband der Luftverkehrswirtschaft würde eine Reform zugunsten der Airlines begrüßen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband lehnt jede Erhöhung der 3-Stunden-Schwelle ab. Auch Deutschland will daran festhalten. Andere große Mitgliedstaaten wie Frankreich und Italien haben sich im Vorfeld für Änderungen ausgesprochen. Falls sich die Ministerinnen und Minister in Luxemburg einigen, müssten die EU-Staaten danach mit dem Europäischen Parlament verhandeln, voraussichtlich im Herbst.
Auf der Baustelle der Bahn in Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, soll der Blindgänger heute Vormittag noch entschärft werden. Deshalb fahren von 10 bis 12 Uhr keine Züge der Linien RE2 und RE7 zwischen Lübben und Vetschau bzw. Karlau. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Um die Fundstelle wurde ein 300 Meter Sperrkreis gezogen. Wohngebäude sind den Angaben zufolge nicht betroffen. Allerdings werden der Ortsausgang Lübbenau in Richtung Cottbus und angrenzende Straßen wegen der Entschärfung gesperrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 17 Grad, in Friedrichshagen 15, in Guben 19, in Pritzwalk 13 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart, schönen guten Morgen. Sie haben schon miteinander telefoniert und Sie duzen sich heute nun also, werden sich Friedrich und Donald zum ersten Mal persönlich treffen, denn der Bundeskanzler ist auf Antrittsbesuch in den USA und das in ziemlich schwierigen Zeiten, denn die transatlantischen Beziehungen sind so angespannt wie nie. Seit gestern verlangen die USA auf alle Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa eine Zollaufschlag von 50%. Das trifft auch die deutsche Industrie hart, aber es wird wohl auch um die Ukraine, um Gaza und um die NATO gehen. Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke beobachtet die Kanzlerreise aus der Nähe. Die wichtigsten Punkte aus deutscher Sicht fasst sie so zusammen.
Bei seinem Antrittsbesuch will sich Kanzler Merz als verlässlicher Ansprechpartner für Donald Trump in Europa positionieren. Und dafür hat Friedrich Merz einiges im Gepäck. Zum Beispiel die Ankündigung, dass Deutschland in den nächsten Jahren deutlich mehr Geld in die eigene Verteidigung stecken will. Bis zu 5% der deutschen Wirtschaftsleistung. Das sind um die 220 Milliarden Euro. Donald Trump wird das gerne hören. Er will ja, dass alle NATO-Staaten 5% für Verteidigung ausgeben. Und im Gegenzug möchte dann der Bundeskanzler Donald Trump und damit die USA an Bord halten, wenn es um die weitere Unterstützung der Ukraine geht und auch um ein gemeinsames Vorgehen gegen Russland. Sowohl in Europa als auch im US-Kongress werden ja gerade neue Sanktionen gegen Russland vorbereitet. Und natürlich hat Friedrich Merz auch die aggressive Zollpolitik von Donald Trump auf dem Zettel. Sein Ziel, gemeinsam mit den anderen EU-Staaten, die höheren Zölle auf europäische Güter abzuwenden.
Jeder hat ja noch die Bilder aus dem Oval Office im Kopf. Da gab es das Zerwürfnis zwischen dem ukrainischen und dem US-Präsidenten auf offener Bühne und vor den Augen der Weltpresse. Auch das habe die deutsche Delegation noch in Erinnerung, sagt unsere Korrespondentin.
So ganz entspannt fährt vermutlich kein Regierungschef zu Donald Trump ins Oval Office. Aber Friedrich Merz hat sich in den 4 Wochen, die er jetzt im Amt ist, eine Verbindung zum amerikanischen Präsidenten aufgebaut. Merz hat schon häufiger mit Donald Trump telefoniert. Die beiden haben sich SMS geschickt, nennen sich beim Vornamen, also Friedrich und Donald. Und dazu gibt es noch einige Anzeichen, dass die beiden gut miteinander klarkommen könnten. Merz hat eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet. Das gefällt Donald Trump. Genau wie, dass er mit Merz allein schon wegen dessen Körpergröße auf Augenhöhe sprechen kann. Das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Merz selbst sagte kürzlich über den Umgang mit Donald Trump, man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Aber trotzdem dürfte auch dem Bundeskanzler klar sein, bei Treffen mit Donald Trump bleibt immer ein gewisses Restrisiko.
Und Anna Engelke schaut auch auf den heutigen Zeitplan in Washington.
Also Friedrich Merz kann im Blair House, dem Gästehaus des amerikanischen Präsidenten, übernachten. Das ist eine freundliche Geste von Donald Trump. Und von dort kann der Bundeskanzler dann am Vormittag zu Fuß rübergehen zum Weißen Haus. Dort trifft er erst Donald Trump zum Vier-Augen-Gespräch im Oval Office. Außerdem ist ein Mittagessen geplant und eine Pressekonferenz, auch wahrscheinlich im Oval Office. Und da sind wir natürlich alle gespannt, wie das läuft.
Soweit also Informationen von Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke. Sie begleitet Friedrich Merz bei seinem Antrittsbesuch in den USA. Unter Donald Trump setzen die USA indes weiter auf Ausgrenzung. Menschen aus 12 Ländern sollen nicht mehr einreisen dürfen. Für 7 weitere Staaten soll es Beschränkungen geben. Man müsse das Land vor, Zitat, ausländischen Terroristen schützen. So begründet Trump seine Entscheidung. Ein weiterer Erlass betrifft Studierende der renommierten Harvard-Universität. Einzelheiten hat unser USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Es ist eine neue Verschärfung von Trumps Einwanderungspolitik, die von Zeitpunkt und Form her überraschend kommt. Das Einreiseverbot soll ab kommenden Montag für Menschen aus zunächst 12 Ländern gelten, darunter Afghanistan, Haiti, Iran, Libyen, Somalia und Jemen. Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Schon in seiner ersten Amtszeit hatte Trump ohne Vorwarnung ein Einreiseverbot für Menschen aus überwiegend muslimischen Ländern erlassen. Nach heftigen Protesten gegen den sogenannten Muslim Ban und zahlreichen Gerichtsverfahren mussten die Regeln damals mehrfach überarbeitet werden. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
US-Präsident Trump verhängt Einreiseverbote gegen 12 Länder aus Washington, berichtete Ralf Borchert. Und wir schauen in die Region. Es klingt überraschend, dass Frankfurt/Oder als Standort für eine Chipfabrik im Rennen ist, ausgerechnet. Neben 2 anderen Standorten in Ostdeutschland, Frankfurt/Oder war nämlich in der DDR einer der Halbleiterstandorte des Landes. Viele waren dort beschäftigt. Nach der Wende spielte der Industriezweig in der Stadt an der Oder keine Rolle mehr und auch andere Großansiedlungen wie zum Beispiel Solarindustrie scheiterten nach einem Boom zu Beginn der 2000er Jahre. Was also ist von den aktuellen Plänen zu halten? Wie realistisch ist eine Umsetzung? Dem ist rbb24-Reporter Stefan Kunze nachgegangen.
Sollte Frankfurt/Oder wieder eine Chipfabrik erhalten? Frankfurts Bürgermeister Klaus Junghans sagt dazu heute knapp:
Da bitte ich um Verständnis, aber zu laufenden Investitionsentscheidungen äußern wir uns grundsätzlich nicht.
Schon seit ein paar Monaten gibt es Planungen und Gespräche hinter den Kulissen.
Das hat uns erstmal nicht überrascht, weil wir mit den Handelnden schon im Gespräch waren, weil wir natürlich hier am Standort Frankfurt/Oder einer der zentralen Player im Bereich der Halbleiter sind,
sagt Gerhard Kamen, der Leiter des IAP in Frankfurt, dem Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik. Denn eine Ansiedlung dieser Größe muss vorbereitet sein, um als Standort überhaupt ernst genommen zu werden. Die Ferroelectric Memory Company, kurz FMC, hat Medienberichte bestätigt, dass Frankfurt als Standort in Frage kommt. Das Dresdner Startup will nach RBB-Informationen über 4 Milliarden Euro in den Bau eines Halbleiterwerks investieren. Doch für eine Ansiedlung in dieser Größe braucht es A. die Fläche, B. Infrastruktur wie Strom und Wasser und C. ausreichend Arbeitskräfte und eine Anbindung an Straße und Schiene. Die Fläche wäre da. Das Industrieareal an der Autobahn 12 hat rund 46 Hektar und wird derzeit von der Stadt Frankfurt erschlossen. Nach RBB-Informationen wurde auch ein Schwingungsgutachten erstellt, da eine Chipproduktion einen erschütterungsfreien Untergrund benötigt.
Wir kennen jetzt noch keine genauen Zahlen dazu. Wir gehen aber davon aus, dass wir die Wasserversorgung hier in unserem Versorgungsgebiet jederzeit sichern können. Auch für einen Großkunden, ja.
Sagt Anne Silchmüller, die Sprecherin der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft FWA. Das Land Brandenburg fördert die Erschließung des Geländes mit einer 13 Millionen Euro Förderung. Auch Energie wäre ausreichend da, sichert Netzbetreiber in der Region zu. Ein Plus sind auch die vielen Wind- und Solarparks in der Umgebung. Für Frankfurt und den Standort in Brandenburg sprechen auch die mit Tesla gemachten Erfahrungen bei der Umsetzung von Großprojekten sowie die Nähe zu Polen als Absatz und vor allem Arbeitsmarkt. Und natürlich auch die vorhandene Kompetenz bei Halbleitern. Mit dem IHP hat Frankfurt einen Forschungsstandort der Spitzenklasse. Kein Wunder also, dass Gerhard Kamen, der Leiter des IHP, eine Ansiedlung begrüßen würde.
Es zeigt letztendlich auch, dass doch der Halbleiterstandort Frankfurt, der ja eine hohe Tradition hat, nach wie vor interessant ist. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, weil ein Ökosystem dadurch entsteht. Mit einem großen Hersteller, mit einem Institut wie uns, aber auch sicherlich dann mit Zulieferern, die dann letztendlich hier auch den Standort stärken würden.
FMC hat nach eigenen Angaben äußerst energieeffiziente Speicherchips entwickelt und will nun in die Serienproduktion einsteigen. Die Chips sollen dem Unternehmen zufolge 1000-mal weniger Strom verbrauchen, 1000-mal schneller sein und zudem noch deutlich günstiger als derzeitige Anwendungen. Bisher ist Europa abhängig von Herstellern aus dem Ausland. Damit FMC in Deutschland eine Fabrik baut, fordert das Dresdner Unternehmen allerdings eine staatliche Förderung vom Bund in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Und dann muss Frankfurt noch den Zuschlag erhalten. Im Rennen als Standort sind auch Magdeburg und Leipzig.
Stefan Kunze berichtet.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind auf dem Weg zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Noch 2 Siege fehlen ihnen zum ersten deutschen Meistertitel heute Abend im Heimspiel gegen Gummersbach. Da wollen die Berliner den ersten Schritt gehen und das unter den Augen von RBB 24 Sportreporter Jakob Rüger. Der ist hier. Schönen Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo.
Wie ist denn die Ausgangslage vor dem vorletzten Spiel der Saison?
Ja, mit großem Interesse haben die Füchse gestern nach Magdeburg geschaut. Der Verfolger hat seine Hausaufgaben gegen Flensburg aber gemacht und gewonnen. Und damit ist klar, die Füchse können heute Abend gegen Gummersbach noch nicht vorzeitig deutscher Meister werden. Aber weil Melsungen nur unentschieden gespielt hat, können die Füchse mit einem Heimsieg dann heute Abend zumindest schon mal die Champions League klar machen. Und in dem Fall reicht am Sonntag bei den Rhein-Neckar-Löwen dann sogar schon ein Unentschieden zum ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Die Berliner haben es also in der eigenen Hand und sind unabhängig von der Konkurrenz.
Nun war es ja in den letzten Jahren so, da haben die Füchse in den entscheidenden Spielen immer gepatzt. Mm-hmm. Wie ist denn die Stimmung in dieser entscheidenden Saisonphase?
Ja, erstaunlich entspannt. Es ist keine Nervosität oder auch Anspannung zu spüren, weil sich das Team offenbar keinen großen Kopf macht. Was kommt, hat Welthandballer Matthias Gitzel verraten.
Klar, wenn du denkst immer jeden Tag, ich muss deutscher Meister werden jetzt, dann kommt der Druck auch. Aber unser Fokus ist zu spielen gut Handball. Und dann wissen wir, wenn wir spielen gut Handball, dann sind wir vielleicht die beste Mannschaft in der Welt momentan. So, dann sind wir schwer zu schlagen.
Na, beste Mannschaft der Welt, das ist meine Ansage. Und das zeigt auch die Entwicklung in dieser Saison. Die Füchse sind gefestigt, haben 2025 noch nicht verloren. Also Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein sind da. Und das ist eben der große Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren.
Was spricht denn unterm Strich für die Berliner?
Ja, die Form, ich habe es angesprochen, noch keine Niederlage in diesem Jahr. Die Füchse sind das beste Offensivteam der Liga. Alle Spieler sind fit und aktuell wirklich in starker Form. Und Trainer Jaron Sievert, der wirkt wirklich sehr ruhig und gelassen von Träumen so überhaupt keine Spur.
Also da ist man wirklich im Fokus und im Hier und Jetzt und macht sich keine Gedanken, ach, was wäre, wenn, schön ausmalen etc., sondern das fällt einem wirklich als Aktiver, der da voll involviert ist, relativ leicht so im Prozess zu bleiben, in diesen Handlungssträngen zu bleiben und jetzt gar nicht, weil dafür die Zeit gar nicht da ist, in Gedanken abzuschweifen.
Eine Klarheit, die sich offenbar auch auf das Team übertragen hat, so scheint es. Sie haben es selbst in der Hand und ich bin wirklich auch sehr gespannt, wie viel Energie heute Abend in der Max-Schmeling-Halle steckt. Die ist natürlich ausverkauft gegen Gummersbach. Der ganze Verein will diesen Meistertitel und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diesmal klappt es dann auch. Die Füchse wirken auf mich total fokussiert und auch hellwach vor diesen letzten beiden Spielen.
Dein Wort in wessen Ohr auch immer. Jedenfalls sagt das Jakob Rüger aus der Sportredaktion. Besten Dank. Die Füchse gegen Gummersbach, so heißt es richtig, heute Abend ab 19 Uhr. Wir berichten live in Ausschnitten.
Werbung. Dum, dum, dee, da, da, da. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute gibt's den Mix. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Wolken und dann auch ein bisschen Regen bei höchstens 21 bis 24 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Spandau und Potsdam Nord. Ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden, ein defekter LKW zwischen Ruhland und Ortrand auf der rechten Spur. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord, ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr stadteinwärts A111 ab Saatwinkler Damm, A113 ab Adlershof, dort auch in der Gegenrichtung. Auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee, auf der Schlesischen Straße und auf der Rudolf-Rühl-Allee. A113 stadteinwärts, die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag wird dort gebaut. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr und bis Dienstagmorgen umfangreiche Sperrungen betroffen, unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und Gitschiner Straße. Und soweit der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
9.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Oswald. Guten Morgen. Deutschland muss bis zum Jahr 2029 kriegstüchtig werden. Ungewöhnlich deutliche Worte für einen Politiker. Und das hat der Verteidigungsminister schon kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine gesagt. Jetzt fordert Pistorius mehr. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Bundeskanzler Merz ist heute zu seinem Antrittsbesuch in Washington eingetroffen. Er wird am späten Nachmittag unserer Zeit von US-Präsident Trump empfangen. Hauptstadtkorrespondentin Anna Engelke.
Seit seinem Amtsantritt haben Merz und Trump bereits mehrfach miteinander telefoniert. Sie haben Textnachrichten ausgetauscht, nennen sich Friedrich und Donald. Dass Merz eine Zeit lang für das amerikanische Investmentunternehmen BlackRock gearbeitet hat und allein auch wegen seiner Größe auf Augenhöhe mit Trump sprechen kann, das sei von Vorteil, heißt es von Vertrauten des unberechenbaren US-Präsidenten. Im Gepäck hat Friedrich Merz nicht nur ein persönliches Gastgeschenk, sondern auch die Ankündigung, dass Deutschland die Verteidigungsausgaben auf insgesamt 5% des Bruttoinlandsprodukts steigern will. Das wird Trump gerne hören. Kritischer dürfte es bei seinem Lieblingsthema Zölle werden und auch bei der Frage, wie lange die USA noch die Ukraine unterstützen.
Die USA verbieten Menschen aus 12 Ländern künftig die Einreise. Die Anordnung von US-Präsident Trump gilt ab dem kommenden Montag. Sie betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan, Myanmar und Haiti, dem Iran, Libyen und Somalia. Aus Washington Ralf Borchert.
Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
Der Bundestag berät gerade über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Außerdem debattiert das Parlament in erster Lesung über die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf gestern beschlossen. Die Verkehrsminister der EU-Staaten wollen heute in Luxemburg darüber abstimmen, ob die Rechte europäischer Fluggäste geändert werden. Es geht darum, ab welcher Verspätungszeit Reisende Anspruch auf Entschädigung haben. Zur Debatte steht, ob das wie bisher nach 3 Stunden sein soll oder erst nach 4 oder 5 Stunden. Die Bundesregierung will sich dafür einsetzen, dass alles bleibt, wie es ist. Aktuell stehen Passagieren je nach Flugstrecke zwischen 250 und 600 Euro zu, wenn eine Fluglinie für eine Verspätung verantwortlich ist. Auf der Baustelle der Bahn in Lübbenau im Kreis Oberspreewald-Lausitz ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Wie die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mitteilt, soll der Blindgänger heute Vormittag entschärft werden. Deshalb fahren von 10 bis 12 Uhr keine Züge der Linien RE2 und RE7 zwischen Lübben und Vetschau bzw. Karlau. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Um die Fundstelle wurde ein 300 Meter Sperrkreis gezogen. Wohngebäude sind den Angaben zufolge nicht betroffen. Allerdings werden der Ortsausgang Lübbenau in Richtung Cottbus und angrenzende Straßen wegen der Entschärfung gesperrt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 17 Grad, in Friedrichshagen 15, in Guben 19, in Pritzwalk 13 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer oder Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschland hat viele Laster und natürlich sind sie schlecht fürs Klima. Der allergrößte Teil der Lkw auf unseren Straßen fährt nämlich noch immer mit Diesel. Denn Speditionen müssen beim Kauf eines neuen Lkw entscheiden, wie sie die kommenden 1 Million Kilometer zurücklegen wollen, mit Verbrenner oder elektrischem Antrieb. Der Stuttgarter Lkw-Bauer Daimler stellt inzwischen rein elektrisch betriebene Laster her, die mit Verbrennern mithalten sollen. Wie die Branche die Chancen für die E-Lkw einschätzt und wie der Alltag auf der A5 in Richtung Schweiz und Italien aussieht, hat SWR-Reporter Sebastian Felser herausgefunden.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ich bin Alexander Schottschneider. Den Job in Deutschland mache ich seit 1991. Komme selber aus ursprünglich ehemaliger UdSSR aus Republik Kasachstan.
Alexander Schottschneider nimmt mich heute mit auf seinem Laster. Wir starten früh morgens um 5 Uhr. Vom Depotparkplatz der Spedition IKG bei Baden-Baden geht's nach Frankreich zu einer Papiermühle, die Altpapier verarbeitet, das wir geladen haben.
Und das ist ja automatisch getrieben. Meine Laufbahn, genau pünktlich 30 Jahre habe ich gefahren, kein Automatik. Das ist mein erster Automatik nach 30 Jahren.
Alex fährt einen DAF XF. Baujahr 2021. Nicht das allerneueste Modell des niederländischen Herstellers, aber auf dem Stand der Technik. Eigentlich ist heute das los, was immer los ist. Alex Spedition ruft an. Der Tag verläuft doch ganz anders, als Dimitri Becker, leitender Disponent bei der Firma IKG Spedition, das mit seinen Kolleginnen und Kollegen von langer Hand geplant hat.
Ein Kunde hat dringend einen LKW gebraucht und der Alex war in der Nähe und seine Sendung war jetzt nicht dringend.
Das ist nämlich die andere Seite. Die Seite der Frauen und Männer in den Büros, wo sie die Touren von Alex und all den anderen Fahrern planen. Dimitri Becker erklärt, wie das läuft.
So gestaltet sich eigentlich dann der Tag, ja? Die Planung, Ausführung und Korrektur.
Das kann manchmal hart sein, sagt Becker.
Der Fahrer hat verschlafen, der andere steht woanders, dann hat man ein Papier beim Kunden vergessen, vielleicht Lieferscheine oder sonstige Frachtbrief. Jeder Disponent hat mittlerweile auf dem Tisch mindestens 3 Monitore.
Okay, das sind die 3 Monitore. Was sehen wir jetzt hier?
Wir sehen hier unsere Speditionssoftware, unsere Planungssoftware, wo man sieht die LKWs, die Routenplanungen, die Aufträge sortiert nach verschiedenen Abteilungen.
Können wir jetzt sehen, wo Alex ist im Moment?
Ja, der müsste in Holland sein im Moment. Wenn ich jetzt mal die anderen LKWs ausblende, kann man sehen, dass unsere Software errechnet, der wäre um 6.33 Uhr theoretisch an der Entladestelle.
Hier zeigt sich, wie flexibel LKW sein müssen. Diese Flexibilität stellt hohe Anforderungen nicht nur an die Menschen, sondern auch an die Technik. Speditionen müssen genau überlegen, wie sie investieren. Setzen sie auf klassische Diesel-Lkw oder setzen sie auf Elektro-Lkw? Hier gibt es kaum Erfahrungen, wie sie sich im Einsatz bewähren und nur das Versprechen, dass E-Lkw weniger Unterhaltskosten erzeugen und sich langfristig rentieren. Das verspricht zum Beispiel Rainer Müller-Finkeldey. Er ist Entwicklungsleiter bei Mercedes-Benz Trucks. Müller-Finkeldey ist präsent und wach. Sein Fahrradhelm liegt in der Ecke.
Die Technologien, die wir uns anschauen, sind alle elektrische Antriebe. Das ist, glaube ich, mittlerweile in der ganzen Branche die gleiche Meinung. Die elektrischen Antriebe werden einen massiven und dominanten Anteil spielen.
Tatsächlich hat die ganze Branche diese strategische Entscheidung getroffen und ihre Konsequenzen gezogen. Zulieferer wie Continental, Schaeffler oder Bosch haben aufgrund der Ungewissheiten und Marktumbrüche Stellenabbauprogramme angekündigt. Am Bosch-Standort Gerlingen war die Stimmung zuletzt sehr angespannt.
Katastrophe. Ja, wie man mit dem Mitarbeiter umgeht, wie man nicht aufeinander zugeht, sondern einfach nur sein Ding durchdrücken will, ohne, ich sag jetzt mal, krass, ohne Rücksicht auf Verluste. Das sind Menschen.
Ja, ich finde den Kulturwandel, den wir gerade erleben, sehr erschreckend. Bei einem Unternehmen, wo so noch nicht agiert wurde in der Vergangenheit, finde ich nicht gut so.
Nicht nur in der Automobilhochburg rund um Stuttgart ist das so. Bis in den Westerwald reicht die Angst in den Belegschaften, wie bei Automobilzulieferfirmen in der Gegend um Betzdorf. Dort sitzen Firmen wie Simac bzw. inzwischen Rexnord, der Hersteller zum Beispiel von Getriebekomponenten ist, oder der Automobilzulieferer Elco.
Schönes Erlebnis ist es nicht, wenn Sie sehen, da müssen 10 Kollegen gehen, dann müssen 17 Kollegen gehen. Das ist kein gutes Gefühl, weil man hat zusammen gearbeitet und man sieht dort Familien ihre Existenz verlieren.
Ja, Angst um Arbeitsplatz habe ich schon, weil da hängt eine Familie dran. Haus ist finanziert, Frau und Kinder sind zu Hause. Ich bin der Hauptverdiener. Wenn das wegfällt, dann geht ganz schnell die Hütte auflöten.
Hier zeigt sich an all diesen Entscheidungen, die das Management in Konzernzentralen, aber auch Kaufleute in kleinen Speditionen treffen, hängen Arbeitsplätze. Und anders als beim Kauf eines Privat-Pkw, der sich meist auch noch aufschieben lässt, müssen Unternehmen heute investieren. Es gibt angesichts all der Umbrüche zurzeit kaum Puffer, um Entwicklungen abzuwarten. So eine konkrete Frage ist zum Beispiel, welche Lkw ein Logistikunternehmen als nächstes kaufen soll. Jeder Laster fährt zwischen 1 und 1,5 Millionen Kilometern, meist über einen Zeitraum von 10 Jahren. Wie also planen für einen Lkw, der voraussichtlich bis 2035 fahren wird? Gebe ich heute rund 100.000 Euro für einen Verbrenner aus, muss dann aber mit höheren Unterhaltskosten rechnen? Oder gebe ich rund 300.000 Euro aus, zum Beispiel für den neuen eActros 600 von Mercedes-Benz in der Hoffnung, dass sich das später rentiert? Rainer Müller-Finkeldey ist spürbar stolz auf die Entwicklung seines Teams und er bemüht sich daher, zu beschwichtigen.
Wir nennen das über Total Cost of Ownership. Nehmen Sie unseren eActros 600 als Beispiel, sind wir ungefähr auf einem gleichen Kostenniveau unterwegs wie mit dem Dieselfahrzeug. Anschaffungskosten höher, ja, Betriebskosten aber niedriger, verbunden mit den Incentives, die zum Glück existieren, also zum Beispiel niedrigere Maut, ja, kommt man auf ein vergleichbares Kostenniveau ohne CO2 zu erzeugen.
Ein Großauftrag für 200 dieser Elektrolaster kam vom US-Riesen Amazon. Trotzdem hat Daimler Truck Vorstandsvorsitzende Karin Rådström vorsorglich für 2025 den Ausblick des Lkw-Bauers mit Verweis auf die unklare Situation in Nordamerika, also eine Umschreibung der Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump, gesenkt. Bis 2030 will das Unternehmen 1 Milliarde Euro sparen und Stellen streichen. Auch in Deutschland. Denn nicht jede Spedition hat so viel Geld wie der Amazon-Konzern.
Das Ziel befindet sich rechts. IKG-Spedition. Ziel erreicht.
Zurück bei der Spedition, wo Alexander Schrottschneider und Dimitri Becker arbeiten.
Ja, mein Name ist Ingo Kaiser. Ich habe den Beruf Speditionskaufmanns erlernt, weil ich damals nicht wusste, was ich sonst machen soll.
Ingo Kaiser ist trotzdem richtig gut geworden in seinem Job. Heute ist er Geschäftsführer des Speditionsbetriebs IKG. Er hat einen eActros 300 bestellt. Das ist der kleinere Bruder mit weniger Reichweite im Vergleich zum 600er. Mercedes-Benz Trucks mit seinem Hauptwerk in Wörth ist immerhin auch ein Kunde von ihm. Und doch, er macht sich seine Gedanken.
Also es kostet uns viel Geld, weil die Fahrzeuge extrem teuer sind noch. Es gibt keine Förderung mehr. Ja. Aber es gibt natürlich gewisse Anreize wie die Mautbefreiung in Deutschland oder auch beispielsweise in der Schweiz, wo man bis 2030 mautfrei fahren darf mit den Fahrzeugen. Und in der Schweiz ist es eben so, dass die Maut da fast 1 Euro kostet pro Kilometer. Ja.
Lkw-Fahrer Alexander Schrottschneider hat schon viel erlebt. Benzin-Lkw, Diesel mit Schaltgetriebe, jetzt Automatik. Da macht es für ihn fast keinen Unterschied, welcher Antrieb unter seiner Fahrerkabine sitzt. Er liebt seinen Job.
Ohne den kann mir heute nicht mehr vorstellen mein Leben. Ich werde jetzt 60. Jetzt verlängere mein Führerschein 5 Jahre und ich vermute, ich werde nochmal 5 Jahre, 65, wenn ich auf die Rente gehe und gesund werde, ich werde trotzdem Führerschein verlieren. Wer weiß, für 1, 2, 3 Wochen kann ich irgendwo einsteigen. Das ist meine Vorstellung weiter.
Noch fast 10 Jahre will Alex fahren. Bis dahin wird sich vielleicht herausgestellt haben, ob sich das Risiko gelohnt hat für diejenigen, die das Wagnis E-Lkw heute eingehen.
Die Zukunft des Lkw vielleicht elektrisch. Ein Blick in die Speditionsbranche im Südwesten von Sebastian Felser.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD-Audiothek und donnerstags im rbb24 Inforadio.
Und jetzt ist es genau 9.35 Uhr, Zeit für dies.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Tja, wie geht's weiter mit den Zinsen? Das ist ein Thema heute. Denn heute ist die Zinssitzung bei der Europäischen Zentralbank. EZB erwartet wird, dass die Zentralbank erneut an der Zinsschraube drehen könnte, und zwar nach unten. Darüber will ich reden mit Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo.
Hallo.
Worauf achtet denn die EZB-Spitze bei der Entscheidung eigentlich?
Ja, schauen wir nochmal zurück. Seit Juli 2022, da waren ja die Zinsen bis zum Herbst 23 von 0 auf 4,5% gestiegen, also steiler Anstieg. Da hatten wir ja auch monatlich Inflationsraten von teils ja über 10%. Das war wirklich heftig. Und um gegenzusteuern, hat natürlich die EZB an der Zinsschraube nach oben gedreht, damit eben dieser Inflationsdrall gedämpft wird. Das war, wie wir wissen, heute erfolgreich. Und die Inflationsrate im Euroraum, die betrug im Mai 1,9. In Deutschland waren es 2,1%. Und damit liegt sie genau wieder in dem Korridor, den die EZB gerne haben will, also so rund um die 2%.
Was ich nicht ganz verstehe, wenn die Zinspolitik so erfolgreich war, warum dann heute ein erneutes Nachsteuern?
Naja, was die EZB heute zum Nachsteuern treibt, das ist einfach die aktuelle Wirtschaftslage. Wir sehen ja die Konjunktur, die kommt nicht so richtig voran, die Wirtschaft stagniert und deshalb ist ja auch der Leitzins schon in Trippelschrittchen immer weiter nach unten gegangen, von 4,5% auf derzeit 2,25%. Trotzdem kommt die Konjunktur nicht so richtig vom Fleck. Und deshalb erwarten Analysten, dass es heute nochmal nach runter geht, 0,25 Prozentpunkt, also 0,25% auf dann 2%.
Sinkende Zinsen, das ist ja genau das, was den Wohnungsbau wieder aus der Krise holen könnte, oder?
Na ja, schön wär's. Im Prinzip stimmt das ja, aber leider hängen eben die Immobilienkredite nicht an der EZB, sondern die hängen an den Anleihezinsen. Diese Anleihezinsen, die spiegeln, wie groß die Nachfrage nach langfristigen Krediten ist, etwa von Ländern, die ihre Ausgaben eben über neue Schulden finanzieren. Wenn wir schauen, im Dezember, da lagen die 10- und 15-jährigen Baukreditzinsen so bei 3,2, 3,3%. Und dann kam die neue Bundesregierung mit ihrer Bazooka, mit ihrem Milliardenprogramm Schulden finanziert. Und schon geht die Zinsbindung über 10, 15 Jahre rauf auf 3,8, inzwischen 3,6%. Und das ist natürlich für jemand, der bauen will, eine schwierige Sache.
Beim Thema Zinsen, da horchen Sparer immer besonders auf. Was könnte denn die EZB-Entscheidung für die bedeuten?
Also wir sehen ja jetzt schon Sparzinsen für Tages- und Festgeld, die rutschen schon jetzt immer weiter nach unten. Und wenn jetzt Festgeld nochmal nach unten geht, dann sehen wir wahrscheinlich Tagesgeldzinsen, die nur noch knapp über 1% sehen. Wenn wir da mal gegensetzen, 2,1% eben die Inflation, dann ist klar, wer also ein Festgeld oder Tagesgeld sein Geld anlegt, der verliert jeden Tag Geld.
Nicht so schöne Nachrichten. Johannes Frevel war das aus der Wirtschaftsredaktion. Wir haben noch ein paar andere Zahlen für Sie, nämlich die Temperatur gerade, höchstens 21 bis 24 Grad heute. Und es erwartet Sie ein Mix aus Sonne, Wolken, hier und da auch ein bisschen Regen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf. Auf der A111 vor dem Dreieck Charlottenburg, auf der A113 ab Johannisthaler Chaussee stadteinwärts in der Gegenrichtung bis Tunnel Rudower Höhe. A115 stadteinwärts zwischen Kleinmachnow und Spanischer Allee und Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen. A113 stadteinwärts die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag wird dort gebaut. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr und bis Dienstagmorgen umfangreiche Sperrungen betroffen unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer und die Gitschiner Straße. Pankow, Berliner Straße, Höhe Florastraße, statt auswärts nur eine freie Spur wegen Arbeiten an einer Brücke. Das Linksabbiegen in die Florastraße ist nicht möglich und in Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und U-Bahnhof Spichernstraße Richtung Hohenzollern-Damm gesperrt. Soweit der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
9.40 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oswald. Guten Tag. Deutschland muss kriegstüchtig werden und zwar bald und dafür braucht es Personal. Mehr Personal, denn es gibt einen Fachkräftemangel, auch bei der Bundeswehr. Der Verteidigungsminister will mehr Soldaten. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldaten und Soldatinnen zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Dabei soll über nationale Planungsziele der NATO-Staaten gesprochen werden, etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen. Hintergrund der Aufrüstungsdebatte ist der russische Angriff auf die Ukraine. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will trotz des höheren Personalbedarfs noch abwarten, ob die Bundeswehr genug Freiwillige gewinnen kann. Der CDU-Politiker hat im RBB 24 Inforadio gesagt, falls das bis Ende des Jahres nicht gelingt, brauche man weitere verpflichtende Elemente. Die frühere Wehrpflicht werde es aber nicht wiedergeben.
Das System wie früher, dass alle jungen Männer sozusagen antreten müssen, das wird nicht der Fall sein, sondern es muss ein aufwachsendes Kontingent sein. Ich selbst habe mir das System in Schweden angeguckt. Dort müssen alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. Hier in Deutschland ist es so, dass jetzt alle jungen Männer verpflichtet sind zu antworten, ob sie Interesse haben oder nicht. Aber die Vorbereitungen im Ministerium sind so, dass man auch weitere verpflichtende Elemente wie zum Beispiel zu einer Musterung schalten könnte.
Der CDU-Politiker Henning Otte, er ist heute als Wehrbeauftragter des Bundestags vereidigt worden. Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander fänden. Huck Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechender Kritik aus den USA entgegentreten, so der SPD-Politiker. Das Interview können Sie in wenigen Minuten noch einmal hören. Die israelische Armee hat die Leiche von zwei Geiseln aus dem Gazastreifen geborgen. Nach Angaben von Ministerpräsident Netanyahu handelt es sich um einen 72-jährigen Mann und seine 70-jährige Ehefrau. Ihre Leichen seien in der Nacht nach Israel gebracht worden. Das Ehepaar soll am 7. Oktober 2023 aus einem Kibbuz verschleppt worden sein. Die Terrormiliz Hamas und andere Extremisten hatten damals etwa 1200 Menschen bei Massakern getötet und etwa 250 weitere als Geiseln verschleppt. Israel griff daraufhin den Gazastreifen an. Ein Teil der Geiseln wurde während einer Waffenruhe freigelassen, mehr als 50 sollen aber noch im Gazastreifen sein. Etwa jede fünfte Lehrkraft in Brandenburg ist ein Seiteneinsteiger. Insgesamt unterrichten an den Schulen des Landes 4.500 Lehrerinnen und Lehrer, die keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam ist die Zahl der Seiteneinsteiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Brandenburgs Schulen liegen über dem Bundesdurchschnitt von 10,5%. Berlin zählt im laufenden Schuljahr etwa 18% Quereinsteiger. Allerdings gibt es innerhalb Brandenburgs regionale Unterschiede. Grob gesagt, je weiter eine Schule von Berlin entfernt liegt, desto mehr Seiteneinsteiger unterrichten in der Regel dort. Vor allem der ländliche Bereich ist vom Lehrermangel betroffen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 20 Grad, in Friedrichshagen 17, in Guben 20, in Pritzwalk 14 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 9.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Tag. Friedrich Merz, der deutsche Kanzler, ist in Washington gelandet. Heute Abend unserer Zeit wird er im Oval Office im Weißen Haus auf Donald Trump treffen. Der Antrittsbesuch des Kanzlers fällt in eine schwierige Zeit. Neue US-Zölle treffen und belasten auch deutsche Unternehmen. Und dann sind da auch noch die Kriege in der Ukraine und in Gaza. Vor Friedrich Merz war Außenminister Wadephul in Washington und sein Fazit klingt eher ernüchternd. Die Beziehung zu den USA sei so rau wie lange nicht, so der CDU-Politiker. Der Stil der Trump-Regierung sei für viele irritierend und verunsichernd. Torben Ostermann aus dem Hauptstadtstudio schaut auf das, was vom Besuch des Kanzlers im Weißen Haus zu erwarten ist.
Friedrich Merz ist mit bestimmten Gewissheiten aufgewachsen. Eine Gewissheit: die USA, dieses mächtige Land auf der anderen Seite des Atlantiks, sind enge Partner, ja sogar Freunde. Umso überraschender war dann das, was der frisch gebackene Wahlsieger Merz am 23. Februar nur wenige Minuten nach der ersten Prognose live im Fernsehen zum Besten gab.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss, aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Aber es nützt nichts. In der Politik zählt die Realität und die könnte kaum herausfordernder sein. Drei Themen dürften den Antrittsbesuch des Transatlantikers Friedrich Merz bestimmen. Der Streit um die angedrohten Zölle, der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Diskussion um die NATO-Ausgaben.
Wir sind auf dem Weg dorthin, uns zu verpflichten, 3,5% NATO-Quote für die militärische Beschaffung, aber zusätzlich 1,5 für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die militärische Relevanz hat.
3,5 plus 1,5 macht 5. Und das ist nicht zufällig genau die Zahl, die Donald Trump schon länger fordert. Hier könnte Merz im Oval Office also punkten und dem amerikanischen Präsidenten verklickern, Deutschland bewegt sich. Diese Bewegung ist vielleicht ein guter Moment, um über die Ukraine zu sprechen. Denn hier macht der US-Präsident den Europäern am meisten Sorgen. Immer wieder verändert Trump seine Position. Mal droht er der Ukraine, dann klingt er wieder so. Ich bin nicht zufrieden damit, was Putin macht. Er tötet jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Putin macht. In den europäischen Hauptstädten und auch beim deutschen Bundeskanzler macht sich angesichts solcher Sätze Hoffnung breit. Hoffnung, dass Trump auf ihrer Seite steht und Putin stärker unter Druck setzt. Und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, ist da auch noch das Thema Zölle. Nach eigenen Angaben ja Trumps Lieblingswort. Immer wieder droht er Europa mit saftigen Aufschlägen. Ein Albtraum für die Exportnation Deutschland.
Wir müssen halt schauen, ob wir da die Dinge übereinandergelegt bekommen. Und wenn nicht, müssen wir darauf vorbereitet sein. Es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Dann wird die deutsche Wirtschaft Entscheidungen treffen müssen, wie weit sie in Amerika investieren. Und wir müssen politische Entscheidungen darüber treffen, wie wettbewerbsfähig wir sein wollen, notfalls auch ohne Amerika.
Notfalls ohne Amerika. Noch so ein Satz, den zu sagen, sich Merz früher wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Es hat sich also einiges geändert im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Torben Ostermann beobachtet die Reise von Friedrich Merz nach Washington und der wird, wie gesagt, heute Abend unserer Zeit im Oval Office auf Donald Trump und die US-amerikanische Presse treffen. Man weiß ja nie, was da wirklich passiert. Beim ukrainischen Präsidenten Selenskyj dauerte dieser Auftritt 50 lange Minuten mit den bekannten Nebenwirkungen. Und beim französischen Präsidenten waren es 28 Minuten. Merz hat sich für seinen Antrittsbesuch in jedem Fall einiges vorgenommen.
Wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Trump auch reden lassen, vor allem einen Eklat vermeiden, wie es ihn mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Oval Office gab. Metin Hagverdi von der SPD ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Heute früh war er hier bei uns im Interview und meine Kollegin Angela Ulrich wollte zunächst wissen, was er denn von dem Ratschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder hält, Merz solle bei Trump weder kuscheln noch kuscheln.
Ja, nur weil das von Markus Söder kommt, muss das ja nicht falsch sein. Also die Balance finden wird, glaube ich, die Kunst sein.
Balance zwischen Stärke, aber eben nicht zu selbstbewusst zu wirken. Was ist da Ihrer Meinung nach die richtige Taktik?
Ach, ich will das nicht überpsychologisieren. Das ist das erste Treffen. Das ist gut, dass die sich treffen. Und wir dürfen das jetzt auch nicht überfrachten. Der US-Präsident hat als Markenzeichen, dass er da ein bisschen unberechenbar ist. Für uns wäre es ja ein Riesenerfolg, wenn die da schon einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten.
Aber das ist doch eigentlich das Wichtigste. Oder rechnen Sie mit echten Ergebnissen? Eher auf der persönlichen Ebene, dass vielleicht Donald Trump, wenn es Probleme gibt, denkt, den Friedrich, den rufe ich als Ersten an?
Naja, es gibt zwei Dinge. Ja, das eine ist erstmal, dass die sich mal sehen und dass die sich, wenn es gut läuft, ganz gut finden. Ja, dass man miteinander reden kann und mal sprechen kann. Das zweite ist, dass unser Kanzler natürlich da mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Sie sprechen die Verteidigungsausgaben an, wo ja auch Friedrich Merz schon gesagt hat, diese 5% Bruttoinlandsprodukt insgesamt unterm Strich, die wollen wir erreichen. Das heißt, da kann er sagen, wir versuchen es oder wird Donald Trump das nicht so richtig durchgehen lassen?
Naja, es wird so sein, dass wir haben ja Ende des Monats den NATO-Gipfel in den Niederlanden und da wird die Debatte insgesamt unter allen NATO-Mitgliedstaaten wieder hochkommen, zu Recht hochkommen wegen der Bedrohungslage mit der Russischen Föderation. Und da wird Deutschland eben einer der Staaten sein, die sagen können, hier, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das ist ja eine neue Lage. Wir sind sozusagen die, die auch vom Verteidigungsministerium der USA nunmehr als Beispiel genannt werden. Also wir sind schon in einer anderen Phase. Ja? Wenn dann noch das Persönliche stimmt, dann kann das ein ganz guter Besuch werden.
Mhm. Werden wir sehen, hoffen. Gerade hat ja Donald Trump vorher, bevor er jetzt Friedrich Merz trifft, nochmal mit Wladimir Putin telefoniert. Und gut, was er jetzt danach sagt, war natürlich wieder tolles Telefonat, aber es gibt nicht sofort einen Frieden. Haben Sie bei diesem Thema, beim Stichwort Ukraine, auch irgendwelche Hoffnung, dass Friedrich Merz da die europäische Sicht dem US-Präsidenten näher bringen wird und ihn vor allen Dingen bei der Stange wird halten können in Sachen Hilfen?
Auch da sind wir uns natürlich nicht sicher, weil es da auch ein Hin und Her gab in der Vergangenheit aus dem Weißen Haus. Wichtig ist, dass wir als Deutschland und wir als Europäer oder die sich beteiligen wollen, da selber ins Lied gehen, dass wir selber Verantwortung übernehmen und das dann dem US-Präsidenten auch überzeugend darlegen können.
Nun ist ein anderes Thema, was ich kurz zumindest noch mit Ihnen ansprechen will, weil es jetzt gerade noch mal verschärft wurde, ist ja die Zollfrage. Da ist zwar eigentlich die ganze EU mit im Boot, dass auf Stahl jetzt 50% Zoll in die USA anfallen, hat ja Donald Trump gerade noch mal verhängt. Das ist aber für Exportland Deutschland auch richtig schlimm. Haben Sie die Hoffnung, dass Friedrich Merz auch das heute noch mal anspricht?
Also ich will dem nicht vorgreifen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das anspricht. Wir haben hier zwei Punkte zu bedenken. Das eine ist, wie Sie selber sagen, das ist Sache der Europäischen Union. Wir verhandeln das nicht. Die Mitgliedstaaten tun das nicht einzeln. Aber natürlich haben wir einzelne nationale Interessen. Aber ich bin mir sicher, dass der Kanzler nicht die Verhandlungsposition der Kommission konterkariert, sondern ganz im Sinne von Ursula von der Leyen kommentiert und wir da alle zusammenbleiben als Mitgliedstaaten. Das Zweite ist, auch der US-Präsident bekommt Nachrichten von amerikanischen Wirtschaftsführern, dass denen die Zölle wehtun. Also es ist ja nicht so, dass diese Aktion völlig unumstritten ist in den USA und bei der amerikanischen Wirtschaft. Insofern ist das Thema schon längst bei ihm angekommen. Was dabei rauskommt, das bleibt ein Geheimnis der Wechselhaftigkeit des amerikanischen Präsidenten. Meine Vorhersage ist, dass die gesamte Handelspolitik noch Gegenstand längerer Verhandlungen wird. Das Hin und Her wird dann noch über Monate gehen.
Das sagt Metin Haqverdi von der SPD. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Bundeskanzler Friedrich Merz ist heute bei US-Präsident Donald Trump zu Gast.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Ob gehasst oder geliebt, die Familie ist für viele Menschen selbstverständlich, aber es gibt auch Kinder, die ohne Familie aufwachsen müssen. Manche von ihnen kommen in betreuten Wohngemeinschaften auf dem Land unter. Zu sehen ist eine solche im neuen Film Im Prinzip Familie. Unser Filmexperte Alexander Soyer stellt ihn und andere Neustarts der Woche vor.
Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wohin gehört.
Mein Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Wie sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. Die Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig-brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen, ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina.
Die Kinostarts der Woche mit Alexander Soyer. Wir schauen aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Heute teils sonnig, teils wolkig, hier und da auch ein bisschen Regen. Höchstens 21 bis 24 Grad. Im Moment haben wir zwischen 14 Grad in Pritzwalk und 20 in Berlin-Tempelhof.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Matthias Wetzel.
B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin stockender Verkehr auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf A111 vor dem Dreieck Charlottenburg auf der A113 ab Johannisthaler Chaussee stadteinwärts und in der Gegenrichtung bis Tunnel Rudower Höhe. Auf der A115 stadteinwärts zwischen Kleinmachnow und Spanische Allee und Rudolf-Röhl-Allee ebenfalls stadteinwärts. A113 stadteinwärts die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag wird dort gebaut. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr umfangreiche Sperrungen. Betroffen unter anderem Blücher- und Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo-Ufer und die Gitschiner Straße. Und die Einschränkungen dauern bis Dienstagmorgen dort.
10 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Ortwart, guten Tag. Russland ist auf Expansionskurs, Krieg als Mittel durchaus eingepreist. Das bedroht auch uns. Deutschland muss deshalb kriegstüchtig werden, sagt der Bundesverteidigungsminister. Und das schnell, das heißt auch die Bundeswehr braucht mehr Personal. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Die Bundeswehr braucht aus Sicht von Verteidigungsminister Pistorius bis zu 60.000 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich. Diese Größenordnung sei nötig, wenn Deutschland den neuen Zielen der NATO für eine bessere Verteidigungsfähigkeit gerecht werden soll. Das sagte Pistorius zum Auftakt eines Treffens mit den anderen Verteidigungsministern des Militärbündnisses in Brüssel. Von dort Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, es gehe nicht nur um Prozente und Geld, sondern auch, was die Industrie liefern könne. Man müsse realistisch bleiben. Statt Geld soll es heute auch um die sogenannten Fähigkeitsziele gehen, also was welches Land in Zukunft leisten kann und welche Ausgaben dafür notwendig sind.
Trotz des zusätzlichen Personalbedarfs bei der Bundeswehr schließt der neue Wehrbeauftragte Otte eine Rückkehr zur alten Wehrpflicht aus. Wie der CDU-Politiker im RBB 24 Inforadio gesagt hat, will er bis Ende des Jahres abwarten, ob sich genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsste es verpflichtende Elemente geben. Das werde aber keine Wehrpflicht wie früher, so Otte. Vorbild könnte nach seinen Worten Schweden sein. Dort müssen alle jungen Männer zumindest zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass sie gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Der Bundestag berät gerade erstmals über das Vorhaben, die Mietpreisbremse zu verlängern. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende des Jahres auslaufen. Die Mietpreisbremse legt fest, dass in bestimmten Gebieten bei Neuverträgen die Miete höchstens 10% höher liegen darf als bei vergleichbaren Wohnungen. Bundesjustizministerin Hubig sagte, Wohnen in den Innenstädten dürfe kein Luxusgut sein. Die Mietpreisbremse sei dafür aber nur ein erster Schritt.
Im Koalitionsvertrag haben wir weitere Vorhaben zum Schutz von Mieterinnen und Mietern fest vereinbart. Zum Beispiel bei den Indexmieten, bei den Nebenkosten oder auch bei dem möblierten Wohnraum, der häufig überhaupt keiner ist. Und klar ist auch, Mieterschutz allein reicht nicht aus, um die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Wir brauchen zweierlei. Wir brauchen den Schutz von Mieterinnen und Mietern und wir brauchen mehr Neubauten. Und deshalb wollen wir den Neubau von Wohnungen attraktiv machen.